RBB 888. Jeden Samstag um 15 Uhr. Die Experten mit Ingo Hoppe.
Und mit Christian Wolter. Er ist Kfz-Sachverständiger und ich freue mich sehr, dass Sie mal wieder hier sind. Hallo, Herr Wolter.
Hallo.
Heute reden wir über Elektroautos und da hat uns gleich eine Frau angerufen, Susanne aus Pankow.
Ich war total dagegen, gegen das E-Auto und bin jetzt der größte Fan.
Ja, kann man mal sehen. Also einige, die es dann mal ausprobiert haben, sagen danach, ist schön. Und Sie, ich habe die Zahlen angeguckt, Herr Wolter, Sie sind repräsentativ. Sie fahren als Privatmann Verbrenner und mit Ihrer Firma E-Autos. Das sagen auch die Zahlen. Und Sie sind, was sind Sie, Fan, Gegner, neutral?
Naja, ich sag mal so, ich bin schon Fan von den Autos, aber ja, also ich fahre beide gerne.
Susanne Buss hat sich gleich gemeldet. Sie ist aus Pankow und wir haben schon gehört, Frau Buss, Sie waren erst gegen E-Autos und sind jetzt eine glückliche Kia-Fahrerin. Guten Tag.
Guten Tag, Herr Hoppe.
Was ist
genau,
toll?
Genau, das Wichtigste und Tollste ist, dass ich klimaneutral fahre. Ich fahre deutlich entspannter durch die Republik und in der Stadt und ich bin in 0, gar nichts von 0 auf 100 im wahrsten Sinne des Wortes und kann an allen Männermackern an der Ampel vorbeiziehen.
Ja, stimmt. Beschleunigung ist enorm. Was ist mit Reichweitenangst? Haben Sie nicht? Geht alles?
Doch, die hatte ich am Anfang in jedem Fall. Man kommt ungefähr mit unserem Auto so mit einer guten Reisegeschwindigkeit von ungefähr 140, 150 km/h kommt man 250 Kilometer weit. Und dann muss man circa 20 Minuten laden und man kann weiterfahren.
Und mit dem Laden klappt auch überall?
Das klappt inzwischen, ist das super ausgebaut. An jeder großen Raststätte gibt es große Ladestationen oder in unmittelbarer Nähe. Und das Auto zeigt es an, es gibt gute Apps. Und es kann wunderbar dargestellt werden online.
Sehr gut. Das mit den 20 Minuten, ich gehöre noch zu denen, die sagen, ja, ich will nicht, dass mein Auto entscheidet, wie lange ich dann Kaffee oder Tee trinken muss unterwegs, aber Sie haben sich dran gewöhnt.
Ja, das ist, also wir reisen mit Kind, das heißt, das ist in den 20 Minuten sowieso mindestens einmal abbiegen vorgesehen und dann gibt es tatsächlich eher nochmal eine Tasse Kaffee oder ein Eis. Wir haben uns dran gewöhnt und sind deutlich entschleunigter. Das ist tatsächlich ein ganz großer Vorteil. Wir sind viel entspannter, wenn wir ankommen.
Klimaneutral als Vorteil, hat sie gesagt. Das haben Sie eben auch noch mal betont. Das sind die ja offiziell. Wenn wir die kaufen, dann sehen wir eben grün. So, nun sind wir aber mit unserer Energiepolitik, wir haben ja alle gemerkt, hat nicht richtig funktioniert. Im vergangenen Herbst, Winter, Dunkelflaute. Wir haben wirklich räudige Ölkraftwerke wieder anwerfen müssen, um noch Strom zu haben. Wir müssen von anderen kaufen. Also bisher sind die klimaneutral nur auf dem Papier, ne?
Ja, das sehe ich genauso. Man darf auch eins nicht vergessen, natürlich die Herstellung der Batterien und auch die ganzen seltenen Erden, die dafür verbraucht werden, stellen natürlich auch ein enormes Potenzial dar. Also ich denke mal, der Weg wird aufgezeigt, richtig, aber jetzt zu sagen, das ist jetzt der Messias, dass alles klimaneutral ist, also das ist ein Trugschluss aus meiner Sicht. Dennoch, die Technologie sollte man schon entwickeln und weiter fortführen.
Die Anruferin, Susanne Buss, sie hat gesagt, sie kann die Mackermänner auch an der Ampel verheizen. Die noch nie E-Auto gefahren sind, die Beschleunigung ist natürlich enorm.
Also für, ja, ich sag mal, Geschwindigkeit-Junkies, die müssten sofort umsteigen, weil es ist wirklich enorm, die Kraft, die dort entfalten wird. Aber man muss auch sagen, birgt natürlich ein Risiko, weil nicht jeder kann mit dieser geballten Kraft umgehen und schon gar nicht am Anfang der Beschleunigung. Also es gibt da auch Fahrsituationen, wo ich denke, der eine oder andere ist schlichtweg mit der Menge der Kraft, die zur Verfügung gestellt, überfordert.
Das habe ich mich gefragt, als ich das erste Mal ein E-Auto gefahren bin. Ich habe mir so die großen Teslas ausprobiert. Und wir nennen ja jetzt hier ausdrücklich auch Marken heute. Kia haben wir eben auch genannt, weil das für Sie ja auch hier informativ sein soll, falls Sie sich dafür interessieren und in Erwägung ziehen, ein Fahrzeug zu kaufen. Da habe ich auch gedacht, jetzt als wenn ich fahre angefangen, ich hatte einen 40 PS Polo mit 18 Jahren. Das hat mir das Leben gerettet. Da habe ich trotzdem zweimal in Norddeutschland in den Graben gesetzt. Mit dem anderen hätte ich mich wahrscheinlich totgefahren. Da müssen wir dann irgendwie anders schulen, oder?
Naja, schulen, man soll sich ja an die Geschwindigkeitsregeln halten und auch mit anderen Sachen. Aber selbstverständlich muss man mit dieser Kraft einfach umgehen können. Und das Problem bei den Elektroautos ist ja, dass sie eine ungeballte Kraft zur Verfügung gestellt haben und nicht wie früher, wenn man sich ein Polo gekauft hat oder ein Golf. Ich habe jetzt 75, 90 PS, ich habe mehr Geld, ich bin älter geworden, ich kann es mir leisten. Die Elektroautos sind halt eine ganz andere Betrachtungsweise. Aber wenn wir kleine Elektroautos nehmen, nehmen Sie mal ein E-Up zum Beispiel oder auch den Fiat 500, die gehen einfach ab. Das ist Wahnsinn. Also die haben eine Beschleunigung, dass die Kleinen fast schneller sind als die Großen.
Wie lange wird es dauern, bis wir fast nur noch E fahren? Die Politik hatte ja mal prophezeit, Arbeit, das ging ja alles sehr schnell, aber gut, die hat auch vieles anderes prophezeit, was auch nicht eingetreten ist, dies auch nicht. Wann kommt's?
Also ich glaube da nicht dran. Ich glaube, dass die alternativen Antriebe parallel einfach Einzug finden. Und man muss auch mal sehen, für was man so ein Auto will. Und eins ist ganz klar, der Verbrenner ist ein Emotionsfahrzeug. Und die Generation der Leute, die noch mit Emotionen so ein Auto fahren, sind noch da. Die müsste sich verändern. Also ich glaube nicht, dass es in den nächsten 10 Jahren kommt. Ich denke, in den nächsten 20 sicherlich die Politik und auch die Wirtschaft möchte es machen. Aber gucken Sie mal ins Internet, die rudern alle zurück, bringen Verbrenner, bauen wieder länger. Also da glaube ich nicht dran. Es wird zunehmen, gar keine Frage, aber nicht von heute auf morgen.
Infrastruktur, das ist natürlich ein Riesenthema, ja, in der Stadt. Die Verbrenner fahren, denken oft, oh, da ist ein Parkplatz, ach nee, der ist nur für E-Autos. Müssten mehr sein oder sagen Sie, Sie fahren ja auch einige E-Autos mit Ihrer Firma, reicht das schon?
Na, es reicht bei lange noch nicht. Also wenn wir wirklich eine Mobilitätswende haben wollen in Richtung E-Autos, muss da mehr geschehen. Wir haben ja diese Projekte mit diesen Ladesäulen an den Laternen. Okay, passt, aber ich wohne im nördlichen Berlin und da parken die Autos auf dem Bürgersteig, weil der sehr breit ist, auch erlaubt. Und da fahren sie abends auf einmal auf der Straße ein unbeleuchtet abgestelltes Fahrzeug, E-Auto mit Kabel, schwarz natürlich, klar, und die kleinen Rückstrahler. Und dann müssen sie stark bremsen, weil sie das Hindernis gar nicht sehen. Das ist nicht ganz so ausgegoren.
Armin aus Charlottenburg hat angerufen. Grüß dich, Armin.
Hallo, hallo.
Hast du schon ein E-Auto oder denkst du drüber nach?
Ich denke schon lange darüber nach. Aber ich habe immer noch ein Problem mit der Infrastruktur in Berlin. Mhm. Also ich stelle mir auch mal die Zukunft vor, also nicht nur heute 3% E-Fahrzeuge, sondern ich stelle mir vor 50% E-Fahrzeuge in Berlin. Dann frage ich mich, wie da die Ladeinfrastruktur, ich sage mal, aufgebaut werden soll, damit das funktioniert. Insofern ist meine Frage auch, warum denkt man nicht darüber nach, Batteriesysteme zu standardisieren? Ich sage mal, unter vielleicht 3 verschiedene Typen, die alle gleich sind, so ähnlich wie beim Handy eine SIM-Karte, die überall passt. Und dann kann ich im Prinzip, ich sage mal, so einen Batterie-Paternoster bauen, wo ich im Prinzip wie an eine Tankstelle fahre, meine Batterie raus, neue Batterie rein in den Batterieschacht. Und ich fahre in 5 oder 10 Minuten wieder mit einer vollgeladenen Batterie raus. Die alte Batterie oder die abgegebene Batterie wird in einem Paternoster-System wieder auf volle Ladung gebracht. Der nächste kann reinfahren. Genau. Das halte ich ist die einzig sinnvolle, sag mal, Technik, die mir zum Thema E-Auto einfällt, weil ich glaube, es wird viel mehr auch interessiert sein, E-Autos zu kaufen, wenn das Thema Infrastruktur auch zukunftssicher ist. Und nicht, ich eine Batterie im Auto habe und ich weiß, was ich mit der zum Beispiel mache, wenn sie 10 Jahre alt ist.
Wir sprechen jetzt für dich, Armin. Also gerne. NIO, Chinese, haben ja so ein
Showroom. Die haben schon sowas gemacht,
bei uns, ja. Ja, genau, am Zoo, am Kudamm. Ja. Und die machen das ja aber nur mit ihren Autos. Da gibt es auch nur eine Station, dauert, glaube ich, 60 Sekunden über so einen Roboter.
Ja, ja, klar.
Was sagt Christian Wolter, unser Kfz-Sachverständiger? Hat Armin recht, so 3 Batterietypen und dann zack, einfach hin und wechseln?
Also der Armin könnte eigentlich in der Entwicklung arbeiten. Genau das wäre eigentlich der Punkt, um wirklich den Ladevorgang und die Nutzung der Fahrzeuge in der Komfortzone, so wie wir es vom Verbrenner her kennen, wesentlich besser zu machen. Ja, man arbeitet daran, aber auch da muss man natürlich den Platz haben. Die Batterien müssen dort sein. Die müssen geladen werden. Und bei den Batterien ist ja auch das Problem, die Brandgefahr auch bei dieser Ladestation, Bauvorschriften. Und wer natürlich in Deutschland weiß, wie lange wir für Vorschriften Baugenehmigungen brauchen, dann ist das auch erstmal ein Punkt, den wir mal beschleunigen müssen. Aber die Idee ist genial. Und wie gesagt, sie gibt es schon, gerade bei den Chinesen. Die sind uns da mal leider wieder einen Schritt voraus.
Armin war eben dran aus Charlottenburg. Seine These war, ja, er hätte schon Interesse an einem E-Auto, aber wenn jetzt so viele eins haben, wo sollen die das alle laden, wenn sie in einem Mehrfamilienhaus wohnen? Und Kurt schlägt in dieselbe Kerbe.
Was ist denn mit den Leuten, die kein Haus haben, die in der Stadt wohnen? Ich habe keine Lust, das Kabel von 4 Treppen runter zum Gehweg zu meinem Auto zu legen. Das ist nur was für Steinreiche oder Hausbesitzer. Der Wiederverkaufswert, der ist ja auch schon wieder so ein Ding. Wer kauft ein Auto, wo die Batterie kaputt ist? Die Batterie ist teurer als das ganze Auto. Es wird alles nicht bedacht.
Kurt mit 2 Themen. Ja, das erste Thema dazu haben wir im Grunde abgehandelt. Kurt hat recht, wir brauchen eine andere Infrastruktur, sonst wird es nichts.
Genau, das kann man sagen.
Und das zweite Thema, Wiederverkaufswert. Sie sind ja nun Kfz-Sachverständiger, Wolter, und da ist es oft ein Problem. Da müssen Sie dann rausfinden, was taugt diese Batterie noch, und wenn die nichts taugt, dann ist Katastrophe.
Ja, also der Hörer hat 100%ig recht. Also das erste Fahrzeug, wo eine kaputte Batterie durch einen Aufsatzschaden war ein wirtschaftlicher Totalschaden, weil die Batterie fast den Wert des Fahrzeugs erreicht hatte. Und das ist in der Tat, viele Angebote sind sehr günstig im Zweitmarkt. Also da kann man wirklich günstig ein Fahrzeug kaufen. Nur die Ungewissheit der Batterie ist da. Und es gibt mittlerweile viele Verkäufer, die dann schon durch einen Sachverständigen Batteriezertifikate erstellen lassen, um die Haftung und auch die Garantie zu gewährleisten. Muss man ja als gewerblicher Verkäufer. Das funktioniert schon sehr gut, aber trotzdem mulmiges Gefühl ist leider da. Und das merkt man am Zweitmarkt, dass der wirklich nicht reagiert.
Das bedeutet also, die, die jetzt sagen, ich kaufe mir mal so ein E-Auto, vielleicht auch als gebrauchtes, gut, da haben sie dann schon eine Menge Wertverlust sich erspart. Wenn sie den aber wieder verkaufen wollen, was beim Verbrenner ja, gut, auch manchmal nur über den Preis, aber sonst relativ einfach geht, da sind wir dann im Risiko.
Da sind wir dann im Risiko, aber ich muss eins sagen, wir hatten das ja vorhin angesprochen, wir dürfen ja heute mal einen Namen sagen. Also ich habe zwei Golfs der ersten Generation, Golf 7 im Betrieb, die jetzt eigentlich auch ihre Zeit überstanden haben und die haben nach 5 Jahren noch gut 80% Ladekapazität. Das fand ich jetzt im Moment schon mal ganz gut. Mhm. Aber die haben natürlich auch eine Reichweite von damals von knapp 200 Kilometer. Und wenn ich jetzt Klimaanlage, Sitzheizung oder im Winter, wie gesagt, mal die Standheizung laufen lasse, dann geht das natürlich rapide runter. Deswegen, man muss genau wissen, für was man das Auto haben will und wie man es nutzt. Wenn Sie volle Programme fahren mit allen Verbräuchern, dann wird natürlich auch die Reichweite nicht funktionieren.
Ja, das Auge fährt mit, zumindest bei einigen von uns. Und die Emotionen, wir haben schon gesagt, wir sind Team Auto, muss auch cool sein. Tesla, gerade aus anderen Gründen in den Nachrichten, weil Menschen unzufrieden sind mit Elon Musk. Also Tesla, wenn Sie selber einen haben oder Sie haben mal an der Ampel reingeguckt, das ist ja mehr so ein Auto und da ist ein Tablet drin. Das ist, man kann sagen, minimalistisch, positiv. Also für mich, ich finde es eher öde. Also wie ist es für Sie? Ich verstehe, dass Leute das mögen, das ist nur nicht meins.
Sie? Na gut, ich würde mal sagen, da ist mehr die Generation der Tablets und der MacBooks und Notebooks Generation. Also mir gefällt es auch nicht, aber man muss sagen, die sind natürlich sehr innovativ, auch was die alles können, muss man mögen. Aber es gibt andere Hersteller, wir hatten ja vorhin mal über den GLB gesprochen, da können Sie zum Beispiel wählen, habe ich ein klassisches Instrument, was ich sehen will, oder nur digitale Anzeigen mit irgendwelchen Zahlen und Ziffern darauf. Also ich finde es ganz gut, wenn man es ein bisschen selber variieren kann. Ja.
Was ist eigentlich so mit den Franzosen und Italienern? Welchen Weg gehen die da von innen?
Also die Franzosen waren ja schon immer innovativ, wenn man sich Peugeot anguckt. Die waren ja vom Design her immer etwas anders als die rein europäischen Fahrzeuge. Nicht so konservativ wie VW und Mercedes, also schon von der ganzen Optik. Die gehen ähnliche Wege, aber allerdings halten sie auch noch viel fest an der Tradition, sodass man wirklich wieder wählen kann. Also da hat man nicht nur die Tablet-Generation. Na gut, und wenn wir jetzt die teuersten Fahrzeuge mal in Italien nehmen, Alfa Romeo hat jetzt jüngst gesagt, sie gehen wieder zurück zum Verbrenner, weil sie merken, sie müssen die Leute abholen und man hat immer eine andere Sichtweise auf das Fahrzeug. Ein Ferrari mit einem Samsung Elektromotor aus China kann ich mir nicht vorstellen. Wird vielleicht mal kommen, aber generell muss man einfach sagen, die breite Masse, die Fahrzeuge für die Bevölkerung, da kann man dann halt überlegen, gehe ich innovativ, wie mit dem Tesla, was auch nicht für die breite Masse ist, weil er viel zu teuer ist. Ich denke, die Hersteller machen einen großen Weg, einen großen Fehler. Sie müssen ein bezahlbares Elektroauto bauen. Das ist eigentlich der Punkt.
VW kommt jetzt ja in den Bereich mit um die 20.000 Euro und auch das reine Geschmackssache. Bisher habe ich bei den VW-Dingern immer gesagt, Mann, könnt ihr das nicht ein bisschen spannender designen, wenn ich jetzt die Chinesen sehe, viel attraktiver, aber der neue kleine ganz knuffig geworden.
Na gut, sie nehmen jetzt neue Plattformen. Früher hat man ja die Verbrenner-Plattform genommen und dann umgebaut. Klar, bei der ID-Serie waren es dann die ersten eigenen Plattformen, aber man geht jetzt natürlich anders ran. Man hat auch einen anderen Platzbedarf beim E-Auto als beim Verbrenner. Da fehlen ein paar Teile und deswegen kann man natürlich die Autos auch kompakter und kleiner machen. Man sieht es beim E-Smart, wie klein der geworden ist. Reichweite natürlich nicht so toll, aber man kann auf jeden Fall was draus machen.
Thomas aus Steglitz hat uns angerufen.
Wir reden von E-Mobilität, aber Wasserstoffautos ist ja auch eine Form von E-Mobilität, weil ich nämlich nur die Energie aus dem Wasserstoff kriege und den Brennstoff dann in Strom umwandle. Das heißt, auch ein Wasserstoffauto ist E-Mobilität und hat den Vorteil, ich brauche nicht die seltenen Erden und die riesigen Aufwand, diese großen Batterien herzustellen. Und das ist die Frage, ob man das nicht mal mit einbringen kann in die Diskussion.
So, nun ist es drin in der Diskussion. Wasserstoff, ja, ab und an sieht man ja auch mal ein Fahrzeug hier bei uns in Berlin. Sind nicht so viele, aber ich habe schon ein paar gesehen. Also Thomas sagt, auch darüber sollen wir reden. Was sagen Sie?
Also ich bin immer für Technologieoffenheit, ganz klar. Aber eins muss man erstmal sagen, Wasserstoffauto ist kein E-Auto, sondern ist ein alternativer Antrieb mit einem alternativen Kraftstoff. Problem ist, die Herstellung ist recht teuer noch. Die Lagerung, das Tankstellennetz ist sehr eng. unbedingt, aber sicherlich ist Wasserstoff auf jeden Fall eine Alternative, ähnlich wie E-Fuels. Auch darüber wird selten gesprochen. In Schweden zum Beispiel gibt es Tankstellen mit HVO 100 schon fast an jeder Ecke und da kann man klimaneutral Verbrenner mit
Müssen wir ganz fahren. Kurz erklären, die E-Fuels werden eben, also da wird Benzin hergestellt, aber klimaneutral hergestellt und wird getankt, wie wir das noch kennen.
Genau. Eigentlich aus Abfall, kann man sagen. Also nicht, wenn wir jetzt E7 oder E5 oder B10 haben an den Zapfsäulen, wo dann Bioanteile drin sind, sondern es wirklich eigentlich aus Abfall hergestellt. Halte ich für eine gute Sache. Da kann man zumindest ein paar schöne Autos noch über die Jahre behalten. Unabhängig davon, Wasserstoff ist eine tolle Technologie, wird aber von wenig Herstellern angeboten. Mercedes hat es mal probiert in einer kleinen Schere. Toyota ist da sehr vorne weit weg und hat auch gute Autos, aber auch leider der Preis ist nicht günstig.
BMW hat mal viel Geld in die Hand genommen und hat dann aufgehört, ne? Und was einige sagen, ja, Wasserstoff wäre gut, vor allem für Lkw.
Ja, das stimmt. Das ist natürlich ein alternativer Kraftstoff, ein alternativer Antrieb. Und man muss es vielleicht mal ganz kurz so sagen, wir hatten früher Zweitakter, Viertakter, Wankelmotor, Ottomotor, Dieselmotor und so muss man sich das vorstellen. Der Wasserstoff ist eine Form des Antriebes, den kann man weiterentwickeln und für Schwerlastverkehre halte ich ihn für sehr geeignet.
Herr Wolter, vor einigen Tiefgaragen gibt es noch diese Schilder Einfahrt nicht mit Elektrofahrzeugen. Noch zeitgemäß?
Die Brandgefahr und das Löschen ist natürlich ein Problem beim Elektroauto.
Ja, einige haben Videos gesehen und es auch mal gehört, wenn ein Elektroauto brennt, nicht ganz einfach. Und wenn die dann in der Tiefgarage sind, auch nicht einfach. Was ist das Problem?
Na gut, die Fahrzeuge können sehr schlecht gelöscht werden, also eigentlich gar nicht. Die müssen kontrolliert abbrennen. Und in Werkstätten zum Beispiel hat man einfach dann auch Container, wo die dann brennen würden und abbrennen in dem Wassertank, mit dem Gabelstapler reingehoben werden. Also das ist ein großes Problem, was es noch darstellt, auch vor allen Dingen für die Rettungskräfte. Und wenn man jetzt zu einem Brand gerufen wird in einer Tiefgarage, weiß man nicht, sind da mehrere Elektroautos, ist überhaupt einer drin? Und deswegen gibt es natürlich Betreiber, die dann einfach sagen, nee, wir wollen die Autos ja gar nicht drin haben.
Gut, das heißt, das haben wir tatsächlich noch nicht im Griff.
Nee, das haben wir aus meiner Sicht noch nicht im Griff. Sicherlich verbessert sich das immer wieder, auch mit verschiedenen Löschmethoden. Aber trotzdem ist das immer noch ein ganz großes Manko. Und wie gesagt, bei Mehrfamilienhäusern kommt es halt oft vor, dass dann auch schon mal drin steht, wasserstoffbetriebene Fahrzeuge oder eben Elektrofahrzeuge nicht freigegeben.
Ja, das führt dann natürlich auch nicht dazu, dass mehr Leute dann kaufen wollen. Ein Pro ist, ich muss nicht so oft in die Werkstatt.
Ja, auf jeden Fall. Also die klassische Kupplung fällt ja weg, die klassische Lichtmaschine fällt weg. Also die Autos haben einfach weniger Teile und sind damit natürlich auch wertungsärmer und auch vom Unterhalt wesentlich günstiger.
Darüber müssen wir jetzt nochmal reden. Wenn ich jetzt, sagen wir mal, ich tanke in der Stadt öfter, so an diesen, ich will immer sagen Zapfsäulen, ist ja falsch. So, wir fahren jetzt mal zum Saviniplatz und da gibt es so eine Stelle, zwei hintereinander, die sind jetzt häufiger besetzt als noch vor 2 Jahren. So, dann tanke ich mal dort, sagen wir mal, und vielleicht ein bisschen, wir stellen uns jetzt jemanden vor, der zu Hause auch ein bisschen Strom zapfen kann. Wie viel günstiger ist das als Benzin oder Diesel?
Ja, das kann man so pauschal nicht sagen. Es kommt auf die Tarife an, welche Karte sie haben. Also günstiger, finde ich, halte ich es nicht. Ja, also es gibt auch schon Vergleiche, die im Prinzip die gleichen Kosten und etwas höher sind, weil der Kraftstoff im Moment durch sinkende Nachfrage auf dem Weltmarkt oder durch die Rohstoffpreise, die schwanken, doch immer noch hin und her geht. Wir verteuern ihn durch die CO2-Bepreisung exorbitant und das schlägt sich natürlich nicht so auf dem Strompreis im Moment nieder, weil man dann immer sagt, erneuerbare Energien, erneuerbaren Strom. Also, dass man richtig sagen kann, es ist günstiger, habe ich ehrlich gesagt nicht richtig festgestellt.
Das ist eigentlich schlecht, denn das wäre ein Argument für viele, oder?
Das wäre ein Argument, das ist richtig, aber man muss auch einfach sagen, die Verbräuche der Fahrzeuge in den Verbrennern sind ja in den letzten 30 Jahren exorbitant gesunken. Wir hatten mal eine Sendung vor Jahren hier, da hieß es 500er Mercedes zu Fiat 500, der hat früher mal 25 Liter verbraucht, heute braucht er 12, 13, 14, hat eine ganz andere Technik, andere Motorkomponenten drin. Also man muss da auch mal das Richtige vergleichen. Und bei den Stromtarifen ist es natürlich von Anbieter zu Anbieter unterschiedlich. Sie haben natürlich Wallboxen, gerade auch für zu Hause oder wenn Sie einen Ladepunkt haben, wo Sie natürlich den Strombedarf und auch den Tarif wählen können und damit natürlich auch die Kosten in den Griff kriegen können.
Herr Wolter, Sie haben eben noch gesagt, so, ich glaube, Sie hatten eine alte S-Klasse oder sowas erwähnt, so Verbräuche dann mit jeder Generation nach unten. Bei den E-Autos ist es umgekehrt, mit jeder Generation mehr Reichweite, also da geht was nach oben. Im Moment sind wir noch in dem Bereich, ja, mit einem modernen Diesel kann man auch mit einer Tankfüllung 1000 Kilometer fahren. In dem Bereich sind wir noch nicht bei den meisten E-Autos, aber wann wird es besser?
Also in den meisten Bereichen sind wir da noch nicht angekommen. Es wird besser, da wird auch tierisch dran geforscht, weil das immer noch das Hauptargument ist, warum man sich dieses Auto nicht kaufen möchte. Auch da hat man Anfang der Sendung gesagt, man muss überlegen, für welchen Einsatzbereich. Aber ich denke mal, der wird in den nächsten Jahren rapide hochgehen und das wird keine 10 Jahre mehr dauern. Ich denke mal, in 1-2 Jahren sieht das schon ganz, ganz anders aus. Das ist auch die Attraktivität, die man dann einem E-Auto dann zusprechen muss. Im Moment ist es noch ein bisschen kritisch oder die Fahrzeuge, die das können, sind auch exorbitant teuer.
Alain hier, Schornsteinfegermeister, auch bekannt auf RBB 888, hat mir gerade eine WhatsApp geschickt und schreibt, dass er sowohl in der Firma als auch privat welche hat und die dann da auch nicht betanken, wie nennen wir das eigentlich?
Laden.
Dass er die da laden kann und dass es für ihn ideal ist. Mehr Ladeinfrastruktur brauchen wir, das haben Sie schon gesagt, zusammen mit Armin, der sich auch gemeldet hat. Für diejenigen, die jetzt überlegen, die jetzt vielleicht sagen, na gut, wenn ich über Land unterwegs bin, dann lade ich eben 20 Minuten, ist mir egal, bin ich eben ein bisschen länger unterwegs. Ich will jetzt mal so ein Ding haben. Und ich will das vielleicht gebraucht kaufen. Die Batterie ist ein Problem, haben wir schon gesagt, weil wir nicht reingucken können. Worauf sollten wir achten?
Also man sollte ein gebrauchtes Auto, kann man schon kaufen. Das ist ein richtiges Schnäppchen zurzeit, weil im Moment der Abfluss nicht da ist, also auf dem Markt. Auf jeden Fall ein Batteriezertifikat sollte ausgestellt werden. Und wenn es geht, nicht weil ich jetzt Sachverständiger bin, nicht von der Werkstatt, sondern unabhängig, dass man dann wirklich sich so ein bisschen drauf verlassen kann, gibt es, wird angeboten bei großen Händlern. Die müssen Garantie und Gewährleistung übernehmen. Ich würde es vielleicht nicht beim Fähnchenhändler kaufen, weil weiß man nicht, Garantie, Gewährleistung, auch wenn die dann eine Garantieversicherung anbieten, würde ich nicht machen. Vom Herstellerbetrieb ist es eine gute Empfehlung. Da gibt es Leasingautos, die nach einem Jahr oder zwei zurückkommen. Wenig Kilometer, gut gepflegt. Kann man machen.
Und für diejenigen, die sagen, ich bin Neuwagen-Fan, sind ja unter den Privatleuten kaum noch Leute, weil es eben so exorbitant teuer ist. Aber würden Sie das beim E-Auto empfehlen?
Ja, wie gesagt, man muss wissen, ob man dieses Auto haben will. Ich finde, Hybridfahrzeuge sind auch eine tolle Alternative. Toyota bietet da wirklich tolle Fahrzeuge auch an, Plug-in-Hybride. Also man muss wirklich entscheiden, für was man das Auto will. Wenn man hauptsächlich in der Stadt fährt, ist alternativ ein E-Auto wirklich gut. Wenn man aber viel über Land fährt, sollte man sich die Strecken und auch die Wege angucken und dann eventuell überlegen, was man macht.
Jetzt noch in 40 Sekunden zum ganz allerletzten guten Schluss hier, Hybridfahrzeuge. Ich finde es auch interessant, mir hat neulich jemand gesagt, es ist das Schlechteste aus beiden Welten, denn du hast weniger Platz, weil du die Batterie mit dir rumfährst und du hast nicht die Supersteuererleichterung, weil du noch mit Benzin fährst. Warum sind Sie Fan?
Ich bin deshalb Fan, weil man da wirklich für die Umwelt was tun kann. Die Verbräuche sind sehr gering und Toyota hat es uns vorgemacht. Ich bin ein großer Fan von diesen Fahrzeugen, also das ist Quatsch und der Platz ist auch da.
Sagt Christian Wolter, erst Kfz-Sachverständiger. Wir haben geredet über Elektromobilität heute. Ich bin Ingo Hoppe, ich sage Ihnen Danke auf RBB 888. Diejenigen von Ihnen, die schon fahren, waren begeistert und die anderen hatten die Vorbehalte, ja, die überall im ganzen Land sind, nämlich werde ich das Ding noch los und muss ich nicht zu lange warten, wenn ich eine lange Reise antrete. Also ich denke, Christian Wolter hat Ihnen da einiges an aktuellen Infos geboten. Danke für Ihr Interesse. Hier ist RBB 888.
Die Experten. Jeden Samstag um 15 Uhr auf RBB 888. 80er, 90er, 100% Berlin.